RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig beschossen. Berichten zufolge sind bei einem iranischen Raketenangriff im Norden Israels 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Verletzte sollen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Die israelische Luftwaffe hat iranischen Angaben zufolge das Kommando des Verteidigungsministeriums in Teheran bombardiert. Im Nordwesten der Stadt sollen außerdem Teile eines Öllagers in Brand geraten sein. Bundesaußenminister Wadephul setzt sich im Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter für eine Deeskalation ein. Im Rahmen seiner Nahostreise fliegt der CDU-Politiker heute in den Oman weiter. Aus Doha, Christina Nagel.
Schon ein Fehlschlag könnte einen Flächenbrand auslösen und das, sagt Außenminister Wadephul nach seinen Gesprächen in Saudi-Arabien und Katar, wolle niemand in der Region. Es geht darum, dass jeder seine Kontakte nutzt, um Druck zu machen auf den Iran und auf Israel, um die Gewalt zu stoppen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne. Wie es weitergehen könnte, auch das ein Thema, das Wadephul heute ansprechen dürfte.
US-Präsident Trump hat in Washington die Militärparade zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee eröffnet. Rund 6.000 Soldaten, 150 Panzer und 50 Hubschrauber nehmen teil. Begleitet wird die Parade von zahlreichen Demonstrationen gegen die Politik der Trump-Regierung. Zehntausende Menschen sind auf die Straße gegangen, neben Washington auch in New York, Atlanta, Philadelphia und Los Angeles. Als neues Depot für das Deutsche Technikmuseum Berlin wird ein Standort in Vogelsdorf im Kreis Märkisch-Oderland geprüft. Das geht aus der Antwort der Kulturverwaltung auf eine Grünen-Anfrage hervor, die dem RBB exklusiv vorliegt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Ein Mietvertragsentwurf für das Technikmuseum Depot in Vogelsdorf sei ausverhandelt, so die Kulturverwaltung. Er sieht vor, die Flächen für 30 Jahre zu mieten. Weitere Optionen sind ein Mietkauf und ein Ankauf. Darüber verhandelt die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH. Frühestens vor der Sommerpause rechnet die Kulturverwaltung mit einem Ergebnis. Der für Finanzen zuständige Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses muss sich ebenfalls noch damit befassen.
Zum Sport: in der Handball Champions League kommt es zu einem deutschen Finale. Die Füchse Berlin treffen nach ihrem 34:24 Sieg gegen den französischen Vizemeister Nantes auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben am Abend ihr Halbfinale gegen Titelverteidiger Barcelona mit 31:30 gewonnen. Das Endspiel ist heute Abend um 18 Uhr. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht nur wenige Wolken oder klar bei 18 bis 12 Grad. Am heutigen Sonntag erst wieder viel Sonne, später teilweise kräftige Schauer und Gewitter, 27 bis 34 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da beginnen wir auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück. Zwischen Kloppenburg und Vechta gibt es Brückenarbeiten. Bis Montag circa 5 Uhr ist hier in beiden Richtungen gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ebenfalls 5 Uhr gesperrt. Umleitung für Sie gibt's ab Neumünster Süd über die B205, A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Brückenarbeiten bis Montag ebenfalls 5 Uhr gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Hier ist eine Umleitung eingerichtet. Dann Berlin: die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Und zum Schluss die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen zwischen Rochheim und Oggersheimer Kreuz. Sperrung nach einem Unfall. Eine Meldung haben wir noch von der B28 Tübingen Richtung Reutlingen zwischen Kusterdingen und Industriegebiet Reutlingen West. Da hat es einen Unfall gegeben. Dort ist gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info und ab jetzt mit mir, Philipp Kaver, willkommen. Es ist der militärische Höhepunkt eines jahrzehntelangen politischen Konflikts. Seit Freitag früh führt Israel einen Großangriff auf iranische Atomanlagen, hochrangige Militärs und Atomwissenschaftler. Das Ziel, Irans Atomprogramm zu stoppen. Inzwischen sind offenbar auch Häfen angegriffen worden, ebenso Öl- und Gasfelder. Der Iran wertet die Luftattacken als Kriegserklärung und hat seinerseits mehrfach mit Raketenangriffen auf Israel reagiert. Hier wie dort gibt es Tote und Verletzte. Es leiden Menschen in beiden Ländern.
Noch immer räumen Helfer Trümmer beiseite. Ein Bagger schiebt verkohlte Autos von der Straße. In Rishon LeZion, einer Stadt im südlichen Großraum von Tel Aviv, traf eine Rakete aus dem Iran in der vergangenen Nacht mehrere Wohnhäuser. Dächer fehlen, Häuserwände sind herausgerissen, alles ist mit weißem Staub bedeckt. Auch Emra Dideh war zu Hause. Der Deutsche lebt seit 8,5 Jahren hier, 150 Meter von der Einschlagsstelle entfernt. Dem ARD-Studio Tel Aviv schildert er seine Eindrücke.
Es ist wirklich unbeschreiblich. Also ich kann mich lediglich nur daran erinnern, wie ich die Treppen runtergerannt bin in den Sicherheitsraum. Und nach einigen Minuten, als die Sirenen gestoppt haben, und haben wir uns eigentlich in Trümmern befunden. Also die ganzen Fenster sind explodiert, Autoscheiben, schreiende, rennende Menschen auf den Straßen. Und ich lebe hier schon seit einigen Jahren. Und ich muss zugeben, das ist so eines der extremsten Situationen, die ich hier jetzt mitbekommen habe.
Der junge Mann zeigt auf zersplittertes Glas, das in seiner Wohnung und auf dem Balkon herumliegt. Die Druckwelle habe alles herumgewirbelt.
Hier ist die Scheibe einmal komplett durch. Man sieht da noch an den Seiten die Reste. Teilweise in den Garten und teilweise hier rein.
In den Häusern nebenan wurden Menschen verschüttet. Auch Tote hat es gegeben. Ein Baby konnte gerettet werden, erzählt Polizistin Aviv Seranga. Als wir hier eintrafen, fanden wir eine große Zahl von Leuten unter den Trümmern. Auch ein Baby, einige Monate alt. Ich hielt es für einige Zeit, während wir seine Familie retteten. Dann gab ich ihnen ihr Kind. Die verschütteten Eltern brauchten medizinische Hilfe. Der Schreck sitzt hier in Israel tief. Gleichzeitig stellen sich viele auf weitere Angriffe aus dem Iran ein. Die israelische Luftwaffe könnte ihre Angriffe womöglich auf iranische Ölanlagen ausdehnen, heißt es in den Medien. Der israelische Armeesprecher Effi Defrin zog eine erste Bilanz zu den Schäden in Israel. 3 Tote, 76 Verletzte, 200 ballistische Raketen habe der Iran auf dicht besiedeltes Gebiet, unter anderem auf Tel Aviv, abgefeuert. Eine rote Linie auch für Verteidigungsminister Katz, der damit drohte, dass Teheran brennen werde. Noch einmal Armeesprecher Effi Defrin. Der Weg nach Teheran ist geebnet. Dutzende Kampfjets fliegen ungehindert über die Hauptstadt. Das ermöglicht es uns, Bedrohungen abzuwehren. Wir werden jeden Ort erreichen, um die Bevölkerung Israels zu verteidigen. Teheran ist nicht länger immun. Mit der direkten Bedrohung Teherans richtet Israel gleichzeitig eine Botschaft an Irans obersten Führer Khamenei. Der Iran sei jetzt Hauptfront im Krieg, erklärte Israel. Gaza nur noch Zweitfront. Dennoch wird auch dort weiter gekämpft. Wieder sollen mindestens 21 Menschen nahe einer Essensausgabestelle getötet worden sein, meldete das Hamas-geführte Gesundheitsministerium. Die Angaben können nicht überprüft werden. Der Deutsche Emra Dideh aus Rishon LeZion räumt unterdessen seine Wohnung weiter auf. Er könne auch bei Bekannten zunächst unterkommen. Wie es weitergeht, weiß er nicht.
Also ich denke, jetzt ist die Lage wirklich sehr ernst, auch gefährlich dementsprechend. Also man sieht es ja, es sind 100 Meter vielleicht entfernt von uns und da ist ein Haus durch die Luft gejagt worden. Also das Haus existiert gar nicht mehr. Ich denke, man muss jetzt wirklich den Ernst der Lage beachten.
Über die Lage in Israel berichtete Bettina Meyer aus unserem Studio in Tel Aviv. Das Staatsziel des Iran ist schon lange, Israel zu vernichten. Israel seinerseits will den Iran daran hindern, Atombomben zu bauen. Doch warum gerade jetzt diese Eskalation? Netanyahu begründet es damit, dass der Iran kurz davor war, erste Waffen mit Atomsprengkopf fertigzustellen. Eine, so Netanyahu, noch nie dagewesene Bedrohung Israels. Aber ist das wirklich so? Das wollte Uwe Schulz vom WDR wissen von Cornelius Adebar. Er ist der Iran-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Kann er den Worten, den Gedanken von Benjamin Netanyahu folgen?
Also wenn man dem Premierminister Netanyahu zuhört, dann hat er den Widerspruch tatsächlich in diesen zwei Sätzen selbst. Also auf der einen Seite sagt er clear and present danger, also das ist eine konkrete, reale Gefahr. Und andererseits, kurz davor hat er gesagt, es könnte ein Jahr dauern, es könnte wenige Monate dauern, bis Iran diese Atombombe hat. Hm. Also es ist eben nicht so, dass diese Bedrohung akut und direkt bevorstand, dass Israel jetzt nur diese eine Möglichkeit geblieben wäre. Das ist das, was er versucht darzustellen. Aber wenn man sich die Fakten anschaue, dann ist es doch etwas anders. Es gibt eine abstrakte Bedrohung, sollte Iran die Bombe bauen, aber wir standen eben nicht kurz davor.
Dann muss jetzt schon die Spekulation beginnen, warum er sich entschieden hat, jetzt diesen Einsatzbefehl zu geben.
Genau, dazu mag es unterschiedliche Gründe geben, dass Iran sich, also dass Israel sich insgesamt durch Iran, nicht nur durch die Atombombe, sondern auch durch das Raketenprogramm, was Iran entwickelt und verfeinert hat über die vergangenen Jahre, dass sich Israel dadurch grundsätzlich bedroht fühlte, das ist kein Geheimnis. Es war eben auch immer davon die Rede. Israel hat gesagt, wir würden das zur Not militärisch ausschalten. Die Amerikaner haben lange Zeit gesagt, dass das eine Option ist, zumindest um eben auch Druck in diesen Verhandlungen aufzubauen. Aber die Verhandlungen liefen ja noch, die zwischen Iran und den USA für Sonntag waren ursprünglich Gespräche angesetzt. Also warum genau dann Netanyahu diesen Befehl jetzt gegeben hat, da kann man spekulieren. Man muss davon ausgehen, dass er eben vielleicht auch diese Einigung zwischen den USA und Iran nicht wollte, weil sie eben dann Iran ein Grundprogramm an Anreicherungen und an nuklearer Technologie erlaubt hätte. Deshalb hat er dann wohl diesen Schritt gegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt eingreifen.
Vor wenigen Stunden hat sich der Premier direkt ans iranische Volk gewandt in einem Video und versichert, wir kämpfen nicht gegen euch, das tapfere Volk des Iran, so sagt er es wörtlich, das wir respektieren und bewundern, wir kämpfen gegen unseren gemeinsamen Feind. Was bezweckt er wohl damit?
Also das ist der Versuch, den Iranerinnen und Iranern jetzt nochmal deutlich zu machen, dass das eigentlich nur gegen das Regime als solche geht und dass man ja nun auf derselben Seite stünde. Die Frage ist, ob die Iranerinnen und Iraner, selbst die, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, die von ihm verfolgt werden, ob die das ähnlich sehen, dass jetzt ein Angriff von Israel von außen, der eben keine Notwendigkeit hatte, dass der nun das Richtige sei, um das Regime zu stürzen. Es gab auch einen Aufruf des Sohn des letzten Schahs, also der bis 1979 das Land regiert hat und dessen Sohn lebt in den USA seitdem. Der hat auch die Bevölkerung im Land zum Aufstand, zum Sturz des Regimes aufgerufen. Das sind relativ durchsichtige Versuche, das eben Regime changed, das den Sturz des Regimes herbeizuführen. Da ist aber tatsächlich die Reaktion in Iran erstmal die, dass man sich angegriffen fühlt und eben versucht, hier gemeinsam diese Gefahr abzuwehren. Also ob das funktioniert, das kann man schwer beurteilen.
Es hätte ja sein können, dass er geheimdienstliche Erkenntnisse hat, dass jetzt die Opposition im Land bereit wäre, den Moment zu nutzen. Aber das scheint bei Ihnen kein Interpretationsraum zu sein. Ich würde gerne noch auf mögliche weitere Schritte kommen. Der deutsche Außenminister ist in der Region. Er bietet an, Herr Wadephul, mit Frankreich und Großbritannien gemeinsam und mit den USA zu vermitteln.
Dazu gehört unser gemeinsamer Einsatz, diplomatischer Einsatz dafür, dass Iran nicht in den Besitz der Atomwaffe kommen darf. Auch aus diesem Grunde führe ich Gespräche gerade hier in der Region.
Glauben Sie, dass diese Verhandlungen wieder zu beleben sind?
Also diese Gespräche gibt es ja tatsächlich auch schon länger. Die drei europäischen Staaten sind ja diejenigen, die mit den Atomdeal von 2015 verhandelt und unterzeichnet haben, den dann die Amerikaner wiederum unter Trump in der ersten Amtszeit 2018 verlassen haben. Das ist so ein bisschen eine Krux, dass wir in genau dieser Situation jetzt sind, weil damals der Diplomatie eben eine Absage erteilt wurde. Natürlich findet diese Gesprächsformate statt, eben drei Europäer, die Amerikaner, aber das ist, die Iraner haben zuletzt direkt mit den, oder so indirekt über Oman, aber mit den Amerikanern gesprochen. Da brauchten sie die Europäer nicht. Jetzt sind wir in einer neuen Situation. Da braucht es jede Initiative, jede Möglichkeit. Aber das wird jetzt nicht der Schlüssel zur Lösung des Konflikts sein.
Wird es denn der Schlüssel sein, um Irans Atomprogramm wirklich zu neutralisieren?
Also da sind große Zweifel angebracht. Wir hatten schon drüber gesprochen. Eigentlich hätten am Sonntag nochmal eine Gesprächsrunde stattfinden sollen. Nach dem Angriff Israels jetzt auf den Iran sehe ich nicht, dass Iran weiter an diesen Gesprächen teilnehmen wird. Im Gegenteil, mittelfristig muss man befürchten, dass Iran, gerade weil es jetzt angegriffen wurde, weil es verletzlich ist, sollte sich das Regime eben weiter im Sattel halten, dann wird es viel stärker auf eine Atombombe hinarbeiten, als es das in der Vergangenheit getan hat, weil es das als eine Lebensversicherung, als die letzte Chance sieht, vor solchen Angriffen zukünftig gewappnet zu sein. Also der Druck innerhalb Irans, innerhalb der Führung, bei den Hardlinern, jetzt einen konfrontativen Kurs auch in der Nuklearfrage zu fahren, der hat nochmal zugenommen durch diese Angriffe.
Sagt Cornelius Adebar, der Iran-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es ist 2.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
5 Jahre ist der Beginn der Corona-Pandemie jetzt her. Für viele fühlt sich das an wie ferne Vergangenheit. Man erinnert sich kaum noch, wie schwierig es zum Teil war, an diese Masken oder an Desinfektionsmittel zu kommen. Auch wenn das Leben längst wieder normal läuft, das Coronavirus ist nicht aus der Welt. Neue Varianten sind zum Beispiel gerade in Asien gefunden worden. Darum stellen sich viele Menschen auch bei uns die Frage, wie gut sind wir eigentlich auf eine mögliche weitere Pandemie vorbereitet? In Brandenburg befasst sich eine Enquete-Kommission des Landtags mit genau dieser Frage. Aus Potsdam dazu Thorsten Südow.
Der Mangel an Masken und jeder Form von Schutzausrüstung wie zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 dürfe sich nicht wiederholen, fasst Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung in Potsdam vor der Corona-Enquete-Kommission zusammen. Bundes- und Landesregierung müssten Beschaffung und Lagerung schultern.
Wir müssen sicherstellen, dass für die nächste Pandemie oder Krise, die wir haben, die persönliche Schutzausrüstung mit Masken, Kitteln und so weiter wirklich sichergestellt ist, auch für Desinfektionsmittel. Und wir müssen auch diesmal an Medikamente denken. Da reicht eine Vorratshaltung im Regelfall nicht alleine aus, sondern wir müssen auch an die Lieferketten denken, weil eine Pandemie dauert länger als 2-3 Monate. Das ist eine staatliche Aufgabe und wie wir gehört haben, scheint die im Moment nicht zu funktionieren und das überrascht uns doch sehr.
Die tägliche Motivation und das Können von etwa 30.000 Ärzten und Pflegekräften in den 54 brandenburgischen Krankenhäusern und knapp 3.300 Arztpraxen habe dazu beigetragen, viele Leben in der Corona-Zeit zu retten, erklären Mediziner vor der Kommission. Um für eine nächste Pandemie besser gerüstet zu sein, sollten jetzt bauliche Veränderungen ins Auge gefasst werden, sagt Professor Oliver Ritter vom Universitätsklinikum Brandenburg.
Wenn mal wieder ein Krankenhaus oder ein Krankenhausflügel neu gebaut wird, würden wir uns wünschen, dass das so gedacht wird, dass man da Isolationsmöglichkeiten hat, aber da gehören eben nicht nur die Einzelzimmer dazu, sondern im Prinzip braucht man einen ganzen Flügel mit einer eigenen auf Notwendigkeit freischaltbaren Rettungsstelle, IMC, Röntgenabteilung etc. und Vorräte. Das ist im normalen Krankenhausalltag schon schwierig, aber da ist es dann doppelt schwierig.
Eine Erkenntnis aus den Pandemietagen sei, bei künftigen Eindämmungsentscheidungen konsequent eine Schaden-Nutzen-Abwägung zu treffen, fordern mehrere Teilnehmer des Fachgesprächs. Das zeitweilige Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen sollte sich nicht wiederholen, so Stefanie Fritsche, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Niederlausitz mit Heimen in Cottbus und Peitz.
Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es notwendig war, aber künftig vermieden werden soll, dass es Kontakt- und Besuchsverbote gibt. Das war das größte Problem, was wir mitzustemmen hatten. Es sollte künftig mitgedacht werden, dass Isolationsmaßnahmen mit Abstand und so weiter einfach besser vorgehalten können. Das ist für uns eine Herausforderung, auch in künftigen Bauprojekten zu gucken, dass wir dort besser agieren können.
Mediziner, Pflegedienstbetreiber und Vertreter von Landesbehörden forderten heute in Potsdam, jährliche Treffen im Land Brandenburg zu organisieren, um sich über ein abgestimmtes Vorgehen im Pandemiefall zu verständigen.
Und wo wir gerade beim Thema Medizin sind, Leben retten, das ist nicht nur in einer Pandemie Thema, das ist in der Medizin das tägliche Geschäft und daher braucht es immer ausreichend Blutreserven. Das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel unterhält einen Blutspendedienst, der sammelt also Blut ein und lagert es für den Ernstfall, der ja für alle von uns jederzeit eintreten kann. Auf das Thema hat gestern der Weltblutspendetag aufmerksam aufmerksam gemacht. Darüber hat mein Kollege Jochen Fischer mit Markus Baulke gesprochen vom Blutspendedienst der Landesverbände des DRK in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen. Erstmal ging es um die Frage, wie so ein Blutspendetermin rein praktisch funktioniert, wie der abläuft.
Der ist völlig unkompliziert. Die Spender kommen auf den Termin, müssen ihren Personalausweis mitbringen. Das ist das Einzige, was man wirklich braucht, weil man halt einen Spenderausweis, aber der Personalausweis ist am wichtigsten. Und dann meldet man sich an der Aufnahme, füllt einen Fragebogen aus, es wird ein kleiner Pieks im Ohr oder im Finger, wo ein Tropfen Blut entnommen wird, Arztgespräch und dann geht es schon zur Spende.
Wer kann denn spenden eigentlich?
Es kann jeder kommen. Der muss über 18 Jahre alt sein. Das ist Grundbedingung. Und sonst kann jeder kommen. Es gibt ein paar Ausschlussgründe, bestimmte Medikamente oder wenn ich jetzt gestern beim Zahnarzt war. Aber das sind sehr wenige. Spenden kann jeder. Hauptsache, er fühlt sich fit und gesund.
Mhm. Wofür wird dieses Blut, diese Spenden denn gebraucht? Welche Anwendungen sind da besonders häufig und auch wichtig?
Die Hauptanwendung ist in der Krebstherapie tatsächlich, gefolgt natürlich von Operationen, von Unfällen. Aber 19-20% der Präparate werden onkologisch eingesetzt.
Ja. Ist denn eigentlich immer genügend Spenderblut da?
Nicht immer, leider. Im Moment können wir ganz gut versorgen. Wir haben einige Regionen, da sind zwei Blutgruppen sehr eng. Wir hatten aber schon andere Zeiten kurz vorm Sommer. Aber der Sommer steht vor der Tür und die Präparate sind nur kurz haltbar. 4 Tage, 40 Tage. Deshalb ist wichtig, dass auch im Sommer hier ausreichend gespendet wird. Sonst rutschen wir wieder in so einen Engpass und das wollen wir vermeiden.
Ich hatte eben schon gefragt, ob eigentlich jeder spenden kann. Da haben Sie gesagt, ja, im Prinzip schon. Aber wenn Sie so mal auf die Leute gucken, die da wirklich kommen, wer sind denn die?
Die stärkste Fraktion sind tatsächlich die Babyboomer. Wir gewinnen auch junge Spender. Da liegt so der Schnitt bei 9%. Die Babyboomer kommen sehr häufig und die wachsen uns jetzt in den nächsten Jahren raus. Und die jungen Spender, die wir haben, wo es auch gerne ein paar mehr sein könnten, kommen auch einmal weniger als die Babyboomer. Und deshalb liegt unser Fokus darauf, auch junge Spender zu gewinnen und sie möglichst häufig auch auf den Spendetermin zu bekommen.
Und wie machen Sie das? Wie wollen Sie die ansprechen?
Wir werden immer digitaler in den letzten Jahren. Das wird auch immer besser. Wir haben eine App, wir haben ein Online-Terminreservierungssystem. Wir verlagern die Termine viel stärker auch in den städtischen Bereich, richten sie auch in ihrer Struktur auf die jungen Menschen auf. Das funktioniert auch schon, aber wir sind noch lange nicht an dem Ziel, wo wir eigentlich hinwollen.
Nun soll es ja Leute geben, die davor Angst haben, Blut zu spenden. Können Sie denen die Angst nehmen?
Die meisten, da haben wir auch wirklich mal alle Spender gefragt, haben immer die Angst vor der Nadel und dieser Pieks. Und das ist auch ein kleiner Pieks, der lässt sich nicht wegleugnen. Das ist aber ein kleiner. Und wenn man das überwindet, kann man damit vielen Menschen helfen. Und das schaffen ja auch viele Menschen. Und das ist nur ein kurzer, kleiner Pieks. Ja.
Wie viel wird denn da eigentlich abgenommen? Spürt man das nachher?
Das sind 500 Milliliter Blut, so circa. Man soll vorher und danach ausreichend trinken, dann füllt sich das auch wieder auf. Jetzt nicht hinterher einen Marathon laufen, ja, sondern noch viel Sport machen, aber nach ein paar Tagen ist das alles wieder gut.
Es gibt ja auch Forschungen zu künstlichem Blut. Kann das irgendwann mal die Blutspende ersetzen?
Irgendwann mal schon, das ist aber noch lange hin. Das ist wirklich in den Kinderschuhen. Da werden die ersten Milliliter für viel Geld eben produziert. Die Forschung ist da wirklich am Anfang. Aber das kann irgendwann mal helfen, aber das sehe ich nicht heute oder morgen, auch nicht nächstes und übernächstes Jahr.
Markus Baulke vom Blutspendedienst der DRK-Landesverbände Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen. Wenn man mit Menschen aus dem Ausland über die Unis in Deutschland spricht, dann gibt es oft erstaunte Blicke, denn dass für ein Hochschulstudium hierzulande keine hohen Gebühren fällig werden, das können sich viele kaum vorstellen. Und geht es nach der CDU in Sachsen-Anhalt, könnte sich das vielleicht bald ändern. Denn die Partei hat im Landtag eine Debatte darüber angestoßen, ob die rund 400.000 ausländischen Studierenden in Deutschland nicht bald auch hier Gebühren für ihre akademische Ausbildung bezahlen sollen. Sophia Spiro Spiridopoulos hat mal geschaut, was dafür und was dagegen spricht.
Viele junge Leute wollen irgendwo zwischen Hamburg und Konstanz, zwischen Aachen und Dresden studieren. Auf der Liste der beliebtesten Länder bei internationalen Studierenden liegt Deutschland auf Platz 3, sagt Michael Flacke vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD. Und viele von denen, die kommen, bleiben auch.
Wir haben eine Verbleibquote von 10 Jahren nach dem Studium von so rund 46%, das ist Spitzenklasse weltweit. Gemeinsam mit Kanada führen wir da das Ranking an.
Das beobachte man zwar auch in Sachsen, sagt der hochschulpolitische Sprecher der CDU im Landtag, Oliver Fritsche.
Allerdings ist eben auch die Frage zu stellen, gerade wenn sie eben auch in ihre Heimatländer zurückkehren, was ja auch in Ordnung ist, wer dann eben auch dieses Studium finanziert und welchen Beitrag der Einzelne dazu leisten kann.
Ob das überhaupt möglich ist, regelt das Hochschulgesetz eines Bundeslandes. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sieht es keine Gebühren für Studierende von außerhalb der EU vor. In Sachsen dagegen können Hochschulen solche Gebühren verlangen. Genutzt werde das aber kaum, sagt Gerald Eisenblätter, hochschulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und das sei gut so.
Ich bin kein Freund von Studiengebühren, genauso wenig wie die SPD. Von daher haben wir die Regelung damals mitgetragen, haben auch gesehen, dass nur unsere Musikhochschulen davon Gebrauch machen und finden den Status quo so akzeptabel.
In Sachsen-Anhalt waren im Wintersemester 2023/24 rund 11.000 internationale Studierende eingeschrieben. Würden sie alle Gebühren bezahlen, brächte das dem Land viel Geld. Aber wie attraktiv wäre ein Studium in Sachsen-Anhalt für jemanden aus Indien oder China dann noch? Wahrscheinlich deutlich weniger als jetzt, sagt Michael Flacke vom DAAD und gibt ein Beispiel.
In Baden-Württemberg, wo es solche Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer seit mehreren Jahren gibt, ist die Zahl der internationalen Studierenden in den letzten 5 Jahren tatsächlich um knapp 3% gesunken, was entgegen dem bundesweiten Trend ist, bei dem die Zahl der internationalen Studierenden eigentlich in allen Bundesländern weiter gestiegen ist.
Möglich, dass es einer einzelnen renommierten Uni nicht schade, wenn sie bis zu 6.000 Euro pro Semester von ausländischen Studierenden verlangt, wie es die TU München seit dem Wintersemester macht. In der Fläche sei aber eher mit einem Effekt wie in Baden-Württemberg zu rechnen. Und deshalb, sagt der hochschulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen, würde es auch nichts bringen, wenn ein Bundesland nur für sich entscheide. Stattdessen müsste man sich bundesweit darüber abstimmen.
Studiengebühren für ausländische Studierende, ja oder nein? Sophia Spiridopoulos berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Die beiden besten deutschen Handballmannschaften dominieren auch Europa. Denn die Füchse Berlin und der SC Magdeburg stehen im Champions League-Finale. Also auf internationalem Parkett trifft der deutsche Meister auf den Vizemeister. Im Halbfinale gewann Berlin deutlich gegen Nantes aus Frankreich. Mit nur einem Tor Unterschied schlug Magdeburg die Spanier des FC Barcelona. Unser Handballreporter Thorsten vom Wege sieht beide Teams im Finale auf Augenhöhe.
In diesem rein deutschen Endspiel einen Favoriten zu benennen, ist schlicht unmöglich. Für Berlin spricht, dass man in dieser Saison dem SCM schon 3-mal gegenüberstand, dabei den Supercup gewann und auch in Magdeburg erfolgreich war. In Berlin gab es ein Unentschieden und diese Bundesliga-Partie gehört eben zu den Matches, in denen die Elbestädter ihre ganz große Stärke ausspielen konnten, ihre unglaubliche Mentalität. Deshalb ist klar, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Vielleicht ist es der größere Biss der Magdeburger, die sich für die entgangene Meisterschaft revanchieren wollen. Vielleicht ist es die Lockerheit und das Selbstbewusstsein der Berliner, die den nationalen Titel schon in der Tasche haben und demzufolge ganz entspannt ins Endspiel gehen können.
Das Finale zwischen Berlin und Magdeburg wird in Köln ausgetragen. Um 18 Uhr geht's los. Im Tennis greift Alexander Zverev nach seinem ersten Titel auf Rasen. Der Hamburger steht beim ATP-Turnier in Stuttgart im Endspiel. Zverev gewann sein Halbfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton in 2 Sätzen. Der Olympiasieger von Tokio trifft im Endspiel wieder auf einen Amerikaner. Das ist Taylor Fritz, die Nummer 7 der Welt. Gegen Fritz verlor Zverev im vergangenen Jahr 4-mal in Folge. Der Hamburger weiß, dass die Herausforderung groß wird.
Das letzte Jahr war jetzt nicht sonderlich erfolgreich für mich gegen Taylor, aber generell ist er ein sehr, sehr guter Spieler, hat sich unfassbar weiterentwickelt im letzten Jahr vor allem. Ich meine, es wird ein interessantes Spiel werden, glaube ich. Er ist auch ein Riesenaufschläger, jetzt vielleicht nicht so wie Ben Shelton, aber er ist trotzdem jemand, der einen unfassbaren Aufschlag auch hat, aber von der Grundlinie auch sehr, sehr stabil sein kann, deswegen... Es wird interessant,
sagt Alexander Zverev. Völlig überraschend steht auch Tatjana Maria im Endspiel in London. Bei dem WTA 500 Turnier gewann sie ihr Halbfinale gegen die Amerikanerin Madison Keys. Das ist die Gewinnerin der Australian Open. Im Endspiel trifft die Schwäbin Tatjana Maria heute auf Amanda Anisimova, ebenfalls aus den USA. In der Formel 1 hat sich George Russell am Abend die Pole Position für den Großen Preis von Kanada gesichert. Er landete vor dem Weltmeister. Der einzige deutsche Pilot, Nico Hülkenberg, startet von Rang 13. Einzelheiten von Jens Gideon.
Erste Pole Position in dieser Saison für Mercedes. Der Engländer George Russell holte sich zum 5. Mal in seiner Karriere den besten Startplatz und bezwingt in Kanada sämtliche Favoriten. Zweitschnellster in der Qualifikation von Montreal war Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull. Nur die Plätze 3 und 7 für die McLaren von WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und dem Tabellenzweiten Lando Norris. Die Abstände zwischen den Besten waren gering. Das verspricht einen spannenden Rennverlauf. Der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, konnte nicht zufrieden sein. Der Sauberpilot verpasste in Kanada einen Startplatz unter den besten 10.
Das Rennen in Kanada beginnt um 20 Uhr.
Sportinformationen waren das von Nils Winkler.
Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Matthias Stürmer. Israel und der Iran haben sich erneut gegenseitig mit Raketen beschossen. Nach Angaben eines Rettungsdienstes sind im Norden Israels Geschosse eingeschlagen. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. Zur Stunde läuft eine neue Angriffswelle in Israel. Auch im Iran sind verschiedene Teile des Landes von neuen Angriffen betroffen. Aus Istanbul Katharina Willinger.
Aus der Hauptstadt Teheran hören wir von verschiedenen Kontakten, von Augenzeugen, dass am Abend die Luftabwehr wieder sehr aktiv war, dass sich mittlerweile lange Schlangen gebildet haben an den Tankstellen. Viele Menschen in Teheran haben panische Angst. Sie sagen nach dieser Aussage, dass Teheran brennen wird, wenn das iranische Regime wieder angreift, versuchen viele Menschen auch die Stadt zu verlassen, denn in Teheran gibt es keine Bunker, keine Shelter, keine Schutzmöglichkeit für die Menschen. Also die Sorge im Land ist sehr groß.
Außenminister Wadefuhl hat vor einer möglichen Ausweitung der Angriffe im Nahen Osten gewarnt. Mit beiden Seiten müsse dringend gesprochen werden, sagte der CDU-Politiker während seines Besuchs in Katar in den ARD-Tagesthemen.
Es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen. Das wird hier begrüßt und wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können.
Außenminister Wadefuhl. In den USA läuft eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Attentaten auf Politiker der Demokraten im Bundesstaat Minnesota. Ein Mann hatte in einem Vorort von Minneapolis die Abgeordnete Hortman und ihren Mann erschossen. Kurz zuvor wurden in der Nähe auch ein demokratischer Senator und seine Ehefrau schwer verletzt. Der Angreifer hatte sich als Polizist verkleidet. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit weiteren Politikern und Beamten gefunden. US-Präsident Trump verurteilte die Tat und kündigte an, alle Tatbeteiligten mit der vollen Härte des Gesetzes zu verfolgen. Um den Wohnungsmangel zu bekämpfen, will Bundesbauministerin Huberts die Baukosten für Wohngebäude halbieren. In der Bild am Sonntag nannte sie das zwar ein ambitioniertes Ziel, erreichen will sie es aber unter anderem über mehr serielle Vorprodukte, etwa vorgefertigte Gebäudewände. So könnten nach Einschätzung der SPD-Ministerin 30-40% der Kosten eingespart werden. Außerdem will Huberts den Anstieg der Bodenkosten bremsen, zum Beispiel mit Hilfe von neuen Erbpachtmodellen. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber kräftige Schauer und Gewitter. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig, 23 bis 26, im Osten und Südosten bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorsicht bitte auf der A27 Bremerhaven Richtung Bremen in Höhe Schwanewede. gefährdet Aquaplaning die Fahrt. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag circa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag circa eben 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Dann die A42 Emscher Schnellweg, Kamp-Lindfort Richtung Dortmund. Zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord gibt's Brückenarbeiten. Sperrung hier bis Montag früh 5 Uhr. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist für Sie da eingerichtet. Die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße vollgesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Und die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen ist zwischen Ruchheim und Oggersheimer Kreuz wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Das war's vom Verkehr. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Philipp Kaver. Willkommen. In einem kleinen Dorf an der Mosel in Luxemburg ist gestern groß gefeiert worden, denn hier wurde vor 40 Jahren ein Abkommen unterzeichnet, ein Abkommen, das fast ganz Europa verändert hat, das Schengener Abkommen. Es hat für alle Teilnehmerstaaten den Verzicht auf Grenzkontrollen untereinander festgeschrieben und lange gut funktioniert. Aber inzwischen scheint Schengen zu bröckeln. Deutschland will an seinen Außengrenzen wieder Pässe oder Ausweise sehen und schickt auch Asylsuchende zurück. Der Alleingang irritiert viele in Europa, ermutigt manche aber auch, denn auch andere Staaten scheren immer wieder aus dem Schengen-System aus. War es das jetzt für die grenzenlose Freiheit in der EU? Sorgt die Migration dafür, dass Schengen zerbricht? Um Fragen wie diese geht's jetzt im Podcast.eu aus dem ARD-Studio Brüssel. Heute mit Katrin Schmitz.
.eu, der Europa-Podcast.
Herzlich willkommen dazu, sagt wie immer Katrin Schmitz aus dem ARD-Studio in Brüssel. Und hier habe ich den Kollegen Matthias Reiche an meiner Seite. Matthias, wie Hallo. Schön mal wieder. Matthias, weil du bist ja inzwischen fast so lange dabei, wie hier an diesem Migrationspaket verhandelt wird. Fast, und das ist eine lange Zeit. Aber das Wichtige natürlich, du hast es auch die ganze Zeit begleitet und berichtet. Darauf kommen wir gleich. Und Annabel Prokus ist dabei, unsere liebe Kollegin vom Deutschlandfunk. Grüß dich, Annabel.
Hallo, ihr beiden.
Du bist uns aus Luxemburg zugeschaltet, weil du warst schön auf dem Bötchen unterwegs und hast beobachtet, wie gerade die europäischen Innenministerinnen und Minister, man kann sagen, schön Wetter machen. Also es war auch schönes Wetter und sie haben quasi gefeiert, oh, wie schön ist Schengen, trotz allem. Was war da los?
Ja, die EU-Innenminister waren 3 Stunden auf der Mosel unterwegs zwischen den beiden Orten Grevenmacher und Schengen und haben da einfach 40 Jahre Schengen gefeiert. Der luxemburgische Innenminister Leon Gloden hatte eingeladen und das natürlich mit einer ganz starken Symbolik, weil sie waren auf dem Schiff MS Prinzess Marie Astrid und die Historiker unter den Zuhörern, denen sagt der Name vielleicht was, weil so hieß auch das Schiff, auf dem vor 40 Jahren dieses Schengener Abkommen unterzeichnet wurde von 5 Staaten, unter anderem eben auch Luxemburg, Deutschland, Belgien, die Niederlande waren auch dabei. Und das war halt auch diese ganze Idee von Leon Gloden. Man nutzt diesen historischen Ort Schengen, diesen historischen Weg auf der Mosel, um herauszustellen, was Schengen eigentlich für Europa bedeutet und wie wichtig das ist für die Identität und die Werte. Und ich würde sagen, die Stimmung war in erster Linie so, ja, Feierlaune, alle ausgelassen, bisschen Musik im Hintergrund. Natürlich, die Sonne hat geschienen, strahlenblauer Himmel, auch wichtig.
Ja, aber man hat alle Probleme ausgeblendet oder wie war dieser Abend organisiert?
Nein, man hat die Probleme nicht ausgeblendet. Also ja, es gab am Anfang, als wir Journalisten dann aufs Boot kamen, vor allem diese Beteuerungen zu Schengen und warum das wichtig ist. Aber Leon Gloden, der ja eingeladen hat, der kritisiert die deutschen Grenzkontrollen ja auch ganz stark und sagt, die sind illegal, hat schon bei der Kommission dagegen Beschwerde eingereicht. Also es war jetzt auch nicht überraschend, dass er dann auch diese Position wiederholt hat und gesagt hat, das ist ja eine Großregion, keine Grenzregion. Ja. Und er wurde dabei auch unterstützt von dem polnischen Innenminister, das fand ich interessant, von dem Tomasz Siemoniak. Der hat darauf hingewiesen, dass gerade die Leute, die ja hinter dem Eisernen Vorhang aufgewachsen sind, ja jetzt Schengen als Erfüllung der Träume sehen, so hat er es formuliert. Und und meint, man muss das jetzt halt auch bewahren, weil daran glauben die Europäer. Und deswegen hat er an die EU-Länder appelliert, die kontrollieren, dass sie damit aufhören sollen. So, man muss natürlich auch sagen, Polen behält sich ja auch selbst vor zu kontrollieren. Das hat der Ministerpräsident Donald Tusk diese Woche nochmal gesagt.
Also zumindest kann man sagen, der Appell kam vielleicht zu der Zeit, wo er am nötigsten ist, Matthias, weil es sind 11 Staaten, die derzeit an ihren Grenzen kontrollieren. Natürlich Deutschland irgendwie am symbolträchtigsten als zentrales Land mit Grenzen zu 9 Ländern.
Österreich, Frankreich, ja. Niederlande auch. Also man muss wirklich sagen, zumindest im Westen Europa, aber Annabel hat ja auch gesagt, die polnische Seite hat auch angekündigt, mit den Grenzkontrollen jetzt ein bisschen stringenter vorzugehen. Aber im Westen Europas sind Grenzkontrollen eben wieder möglich, dass eben 11 von 29 Schengen-Ländern. Das ist offensichtlich der Preis des ungelösten Migrationsproblems. Nur, wenn man sich das dann anschaut, wie die Zahlen aussehen, so viel bringt's auch nicht. Wenn also die Bundesregierung Grenzkontrollen, ja, und Zurückweisungen eingeführt hat am 8. Mai und dann man sich am 1. Juni anguckte die Zahlen, dann wurden eben von 160 Personen, die kamen und um Asyl baten, wurden ganze 135, also klar, ich meine, plädiere nicht dafür, alle 160 zurückzuweisen, nur die Zahl an sich 160, das ist doch ein Zeichen dafür, damit löse ich nicht das Migrationsproblem, weil die kommen im Zweifelsfall nächsten Tag wieder.
Genau, es wurde einmal protokolliert und im Zweifel sind sie dann auf anderem Wege doch dahin gegangen, wo sie wollten. Das ist das eine. Annabelle, noch mal so ein bisschen für die Atmosphäre, ne? Heuchlerisch, kam dir das so vor oder hast du schon auch eher, jetzt wenn du, wo du vor Ort warst, gespürt, das ist schon vielleicht auch das Richtige, was man zu der Zeit machen kann, das gerade groß zu feiern, wo es doch so eigentlich gar nicht läuft mit Schengen?
Ich habe ehrlicherweise vor der Veranstaltung gedacht, dass es heuchlerisch wird, ne? Wir feiern an so einem historischen Ort, an so einem historischen Datum, klopfen uns alle auf die Schultern und sagen, wie wichtig uns Schengen ist. Aber dadurch, dass auch die kritischen Stimmen von sich aus kamen und auch so subtile Mahnungen, dass man Schengen nicht über Bord werfen darf, dass es um Kooperation geht zwischen den Mitgliedstaaten, um Vertrauen auch zwischen den Ländern. Hat sich schon so ein bisschen an Deutschland gerichtet, habe ich gedacht. Und ich hatte das Gefühl, das schwingt schon die ganze Zeit mit. Also heuchlerisch würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, sie haben es gefeiert, weil es gibt ja auch was zu feiern. 40 Jahre freier Personen- und Warenverkehr ist eigentlich eine Errungenschaft. Auch mit dieser Selbstreflexion kann ich durchaus nachvollziehen.
Und mit subtilen Botschaften an Deutschland. Das ist gut, dass du das sagst, weil die Ironie der Geschichte ist ja, es waren beinahe alle da, bloß der deutsche Vertreter nicht, der jetzt namentlich Alexander Dobrindt hieße, der sich, ne Matthias, aus Termingründen
Er hatte, glaube ich, gute Gründe. Ich weiß jetzt nicht. Es lief ja, diese Innenministerkonferenz läuft auch noch weiter, lief die, auch zu Zeiten, wo dann eben die Innenminister der EU sich trafen. Es waren wichtige Themen da bei diesem Treffen. Es ging um die AfD. Es ging um Konsequenzen nach dem Amoklauf in Graz. Es ging auch um Rückführung von Straftätern aus Syrien und Afghanistan. Also da gab es schon genug Gründe, um möglicherweise zu sagen, ich bleibe lieber bei meinen deutschen Kollegen. Wie Alexander Dobrindt es gemacht hätte, es wäre wahrscheinlich immer falsch gewesen. Entweder sagt man, er lässt die Deutschen dort alleine oder er lässt die Europäer links liegen. Ja.
Ich sehe, du bringst ein gewisses Verständnis auf. Aber es ist natürlich auch das, warum wir drei heute darüber sprechen, weil man hört sehr, sehr viel, wer alles jetzt die nationalen Belange auch nach vorne rückt oder noch mehr nach vorne rückt. Wir im Europa-Podcast sind ja dafür zuständig, mal aufs große Europäische zu gucken. Und deswegen ist es schön, wie du es beschrieben hast, Annabelle. Schengen sei einer der größten Errungenschaften Europas, das freie Reisen, Pendeln, Handeln, alles das steckt da drin. Und am allerbesten wissen das natürlich Menschen in der Grenzregion. Ich habe für diesen Europa-Podcast, für diese Folge mit Pascal Arimont gesprochen. Und er ist, wie gesagt, EU-Abgeordneter aus Ostbelgien. Das betone ich so, weil dort die deutschsprachige Gemeinde in Belgien lebt. Mit Grenzen im Norden an die Niederlande, im Osten an Deutschland und im Süden an Luxemburg. Also viel los da in diesem Eck. Und Arimont, das muss man auch wissen, Pascal Arimont gehört zur Europäischen Volkspartei, ist also Parteienfamilie der Union. Also gehört in die gleiche europäische Parteienfamilie wie Friedrich Merz, Dobrindt etc. Und von ihm wollte ich wissen, mit welchen Gefühlen er, der ja so betroffen ist, gerade auf dieses Schengen-Jubiläum schaut.
Also wenn Sie mich fragen, was sind die Dinge in meinem Leben, die gelungen sind und die wichtig waren, dann würde ich Ihnen diesen Schengen-Vertrag, den es jetzt 40 Jahre gibt, als eines der ganz wichtigen, gut gelungenen Aspekte in meinem Leben aufzählen. Ich wohne hier in einem Gebiet mit 3 Grenzen. Wir fahren jeden Tag über die Grenze. Wir wissen ab und zu auch nicht, in welchem Land wir uns gerade befinden, weil diese Grenzen nicht mehr bestehen. Das ist alles wichtig für meine Generation und ich glaube auch für ganz viele Leute, die in Grenznähe wohnen. Es ist natürlich traurig, dass dieses Fest in Schengen unter Präsenz von Polizisten stattfinden wird. Wenn man über diese Brücke in diesem kleinen Dorf Schengen rübergeht, dann steht an der anderen Seite ein deutscher Polizist und kontrolliert. Das ist von der Symbolik natürlich nicht gut. Ich würde gerne für dieses Schengen eintreten. Das wird diese Freizügigkeit nicht nur als Symbol, sondern als gelebte Realität auch beschützen. Wir müssen dafür kämpfen, dass es bleibt. Wenn man ein Gesetz nur umschreibt, dann ist es weg. Oder wenn man Grenzkontrollen permanent lässt, obwohl jeder sagt, das darfst du nicht, dann ist Schengen kaputt und das sollten wir nicht zulassen.
Es war ja wahrscheinlich noch nie so in Gefahr wie gerade jetzt. Wie ist da gerade Ihre Stimmung? Wie sehr wird da drum gekämpft? Sind dann Menschen, die in der Grenzregion leben, die einzigen, die dafür streiten? Und dem Rest ist es auch ein bisschen wurscht, weil es ja irgendwie angeblich einen guten Zweck erfüllt, also einen, der momentan politisch gewollt ist. Wie sehen Sie da aktuell die Unterstützer?
Also ich muss sagen, es ist ja relativ schwer dagegen zu argumentieren, dass man illegale Migration nicht bekämpfen möchte. Die Frage ist nur, mit welchem Instrument wir das am effektivsten können. Und ich habe es in der Covid-Zeit gesehen, da hat man versucht, einen Virus mit Grenzschließungen, das war damals von belgischer Seite, zu bekämpfen. Und damals habe ich auch gesagt, ein Virus macht ja nicht an der Grenze Halt und fragt den protokollierenden Beamten, darf ich rein oder nicht. Es gibt viele Leute hier in der Grenzregion, die sagen, ja, wir müssen illegale Migration bekämpfen. Wenn man das bekämpfen will, dann muss man das mit klügeren Instrumenten tun und nicht mit einer Grenzkontrolle. Die wird am Ende des Tages das Problem nicht lösen, in meinen Augen. Sie wird aber ganz viele andere Probleme schaffen.
Wie sehen die Probleme aus momentan bei Ihnen?
Der Effekt ist, dass es tatsächlich an Grenzübergängen des Öfteren zu Staus kommen. Aber was ich eben gesagt habe, deutet ja auch darauf hin, dass das Instrument nicht wirklich wirkt. Man macht ja keine Grenzkontrolle permanent 24/7 mit extremer Intensität. Zum Glück, muss ich sagen, als Grenzbewohner. Aber das zeigt ja auch, dass man es eher symbolisch einsetzen möchte, Präsenz zeigen möchte, vielleicht auch eine Abschreckung dadurch bewirken möchte. Meine Angst ist, dass man das als legitimes Mittel irgendwie permanent einsetzen möchten.
Also Sie sagen im Prinzip, wehret den Anfängen. Es ist zwar jetzt nicht der größte Einschnitt, den man hier im Alltag haben kann, aber wenn wir erstmal Tür und Tor öffnen für solche Maßnahmen, kann das auch noch viel schlimmer werden. So müssen wir
Sie mal
verstehen.
Ich habe gestern gelesen, dass man in den Niederlanden jetzt sogar mit Privatmilizen die Grenze kontrollieren möchte. Also ich meine, dieser Gedanke springt ja dann über, wenn jemand europäische Zusammenarbeit nicht möchte. Da findet er genau da drin einen Grund zu sagen, seht ihr, Kontrollen sind ja nicht so schlimm und all das tut uns ja nicht weh. Wenn wir das aber jetzt bis zum Ende denken, dann denken wir Grenzkontrollen zu Grenzschließungen und dann haben wir kein Europa mehr. Die große Kraft des Binnenmarkts liegt ja eben genau da drin, dass ein deutscher Unternehmer seine Waren nach Belgien ohne Kontrolle liefern kann. Deswegen, man muss das immer bis zum Ende denken. Und ich glaube, diese Kontrollen gegen illegale Migration sind in meinen Augen ein Anfang. Und wir sollten sehr, sehr genau aufpassen und sehr gut begründen, weshalb wir das auch tun. Das ist im Grenzkodex so angelegt, dass man das begründen muss. Es muss eine Störung der öffentlichen Ordnung oder der Sicherheit sein. Und das muss man auch jede 6 Monate der Europäischen Kommission in einem Bericht begründen.
Sie haben das Beispiel dieser Miliz angeführt. Das war jetzt vermutlich noch ein Einzelfall. Diese Personen da aus den Niederlanden, die jetzt sich Westen da übergezogen haben und auch mal angefangen haben, Papiere einzufordern. Aber würde das im Ende ja auch heißen, die aktuelle deutsche Asylpolitik schürt darüber hinaus auch so Anti-EU-Ressentiments?
Sie müssen sich der Rolle Deutschlands immer bewusst sein. Deutschland ist das größte, das wirtschaftlich stärkste und auch das bevölkerungsreichste Land der EU. Das, was Deutschland macht, nimmt man sich als Beispiel, weil man dann sagt, wenn die das tun, dann können wir das ja auch. Und darin sehe ich eine Sprengkraft. Also wenn Deutschland sagt, wir halten uns nicht an EU-Recht, wer sollte sich dann noch an EU-Recht halten? Und darin liegt so ein bisschen die negative Symbolik dieser Grenzkontrollen. Sie schreckt vielleicht illegale Migration in einem ersten Schritt ab, aber sie führt auch dazu, dass andere, vielleicht weniger EU-freundliche Regierungen der EU sich dazu berufen fühlen, EU-Recht auch nicht einzuhalten oder beziehungsweise Dinge zu tun, die dem europäischen Geist widersprechen. Ich finde, der Bundeskanzler Merz in allem, was er bisher gesagt und getan hat, hat sich immer als sehr proeuropäischer Kanzler geoutet, was ich ihm sehr hoch anrechne, weil ich glaube, wir brauchen Leute, die mutig sind, um diese europäische Idee nicht zu begraben. Ja. Und hier an dieser Asylfrage, glaube ich, wäre es viel mutiger, diese GEAS, die wir für 2026 erst einführen wollen, viel schneller einzuführen. Das wäre jetzt mutig.
Ja, viele Gedanken drin von Pascal Arimon. Wie gesagt, EU-Abgeordneter aus Ostbelgien, auch EVP-Fraktion, wichtig auch zu wissen. Matthias, er hat jetzt im Prinzip ja zuletzt abgeleitet, wir können Schengen retten, was er ja wirklich in Gefahr sieht. Er hat es uns ja gut und plastisch dargestellt, wenn wir GEAS beschleunigen. Um das noch klarer zu sagen, also wenn wir mit dem Außengrenzschutz, der ja in GEAS vor allem bewirkt werden soll, wenn wir den stärken, dann brauchen wir den Binnengrenzschutz nicht mehr. Das sagen ja auch die allermeisten Innenminister und sowieso Staats- und Regierungschefs, wo sie gehen und stehen. Lass uns das nochmal aufdröseln. Das ist ja jetzt wichtig für diese Frage, ist die Asylpolitik am Limit oder wo kommen wir dann jetzt demnächst hin? Wo stehen wir da?
Also ich glaube, die Schwierigkeit ist, und das hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, mal sehr gut gesagt, wir haben ein altes Recht, was noch in Kraft ist, was nicht funktioniert. Ja. Und wir haben ein neues Recht, GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, was noch nicht in Kraft ist, was erst im Juni 26 in Kraft treten soll. Ja, nicht zufällig dann erst in Kraft treten soll, weil das sind ja insgesamt 13 Dossiers, die dort umgesetzt werden müssen. Das fängt an mit den Grenzverfahren an den Außengrenzen. Das geht weiter mit dem Schutz der Außengrenzen. Dann auch der Solidaritätsmechanismus. Das ist kein Zufall, dass es erst im kommenden Jahr beginnt, aber natürlich stellt man jetzt fest, es ist zu spät. Es muss jetzt, weil es führt zu vielen Alleingängen, dass wir jetzt sozusagen in dieser Zeit zwischen den beiden Rechtsprechungen sind. Das ist das Problem.
Das ist das Dilemma, das Problem. Aber Annabelle, das ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, dann fällt nächsten Sommer der Hammer und ab dann gilt alles, was wir uns hier jemals ausgedacht haben im letzten 10 Jahre, sondern wir merken ja eigentlich schon, dass manche Dinge anfangen zu wirken. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das so einschätzen würde, dass wir schon merken, dass einige Dinge wirken. Was ich sehe, ist das, was Matthias gerade beschrieben hat, dass die Kommission, also Ursula von der Leyen, aber auch der Innenkommissar Magnus Brunner auf dieses Dilemma verweisen. Also gerade Magnus Brunner sehr viel Verständnis hat für Länder, die an den Binnengrenzen kontrollieren, auch für Deutschland, und halt so argumentiert, das funktioniert nicht. Mehr funktionierte noch nie richtig, das andere funktioniert noch nicht. Da gab es ja auch Vorschläge schon von der Kommission vor Ostern ungefähr, dass sie sagen, ja, man könnte ja die Asylverfahren beschleunigen, schon jetzt in bestimmten Fällen. Das sehe ich aber ehrlicherweise noch nicht, dass die Kapazitäten dafür da sind. Und die Kommission hat diese Woche dargestellt, dass zum Beispiel Eurodac, diese Datenbank, die ja wesentlich ist, um an den Außengrenzen die Flüchtlinge zu registrieren und zu identifizieren. Also, dass die Mitgliedstaaten noch Schwierigkeiten haben, das umzusetzen.
Die brauchen die Zeit noch, offensichtlich.
Sommer 26. Ja. Genau, die brauchen die Zeit noch bis Sommer 26. Mhm. Das Gleiche ist mit diesem Entry-Exit-System. Das ist, damit man ja auch einen besseren Überblick hat, wer eigentlich einreist und ausreist. Da gibt es jetzt auch noch kein richtiges Datum, wann das kommen soll. Im Raum steht Herbst 2025, weil einige Länder technisch eben bereit sind. Und andere noch nicht. Und
andere wie Deutschland, muss man auch sagen, ne? Die sind noch nicht bereit, sozusagen. Es liegt hauptsächlich an den Großen, so haben wir auch gelernt, ne? Wo das noch nicht so starten kann.
Genau. Also alle rufen sozusagen danach, dass man schneller wird, aber es fehlen sozusagen noch die Grundvoraussetzungen, dass man tatsächlich auch schneller sein kann in der Umsetzung.
Also bei diesem Entry-Exit-System, da zeigt sich ja auch, dass man sich was bei gedacht hat, Juni 26, weil man weiß, im besten Fall wird jetzt das Parlament und der Rat der 27 Länder sich darauf jetzt noch vor der Sommerpause einigen. Dann tritt es sozusagen schrittweise in Kraft. 180 Tage soll es etwa dauern. Also man hat dann keinen Pass mehr im Stempel, sondern man hat so einen digitalen Code. Mhm. Man kann dann sehr schnell auch feststellen, welche Menschen sind hier mit einem Visum eingereist und reisen gar nicht mehr aus. Das ist zum Beispiel dann auch eine Form von illegaler Einreise, dass man mit einem Visum kommt und dann aber einfach dann das
länger bleibt.
Natürlich und gar nicht mehr ausreist. Und am Anfang will man das 10% haben, nach der Hälfte 50% erkennen und 100% nach 180 Tagen, das kommt etwa mit dem Juni 26, wird das zusammenfallen. Es geht darum, auch natürlich diese Lager, ich sage jetzt Lager, Camps oder Hotspots, wie immer man das nennen will, zu bauen, wo dann diese Schnellverfahren stattfinden sollen. Die sind ja ein Schlüsselelement von GEAS, Schutz also der Außengrenze.
Vor allem an der italienischen, griechischen, bulgarischen
natürlich Mittelmeeranrainer und Balkanländer dann, also die dort auf dem Balkan sind.
Und die müssen gebaut werden. Manche gibt es schon und die werden mit Hochdruck gebaut, kann man eigentlich sagen.
Die werden mit Hochdruck gebaut und es gleichzeitig natürlich aus der Problematik heraus, dass GEAS noch nicht umgesetzt ist, wird jetzt auch vieles schon gemacht, was ja über GEAS hinausgeht. Ja. Gerade Drittstaatenkonzepte.
Und da, Annabelle, du bist in Luxemburg jetzt gerade, weil mal wieder, das ist ja regelmäßig, die Innenminister dort auch zusammenkommen und man jetzt auch über Sachen sprechen möchte, wie wer wird dann zu sicheren Herkunftsstaaten oder wo wird die Asylanerkennungsquote irgendwie deutlich niedriger sein, wenn man die anders einstuft. Da sind ja vor allem Syrien und Afghanistan die Länder, die die Masse an Menschen ausmachen, in Anführungszeichen.
Ja, ich würde auch sagen, du hast gerade gesagt, Syrer, Afghanen, die machen die Masse aus. Ich würde sagen, die haben die Masse ausgemacht. Also wir sehen tatsächlich, dass die Ankunftszahlen von Syrern zurückgehen, seit es da diesen Sturz des Assads-Regimes. Wir sehen auch, dass die afghanischen Flüchtlinge weniger werden. Also die Zahlen muss man, glaube ich, im Blick haben, wenn man darüber redet. Aber die Innenminister diskutieren natürlich darüber, welche Länder sie einerseits zu sicheren Herkunftsstaaten deklarieren kann, damit es keinen Asylgrund mehr gibt in der EU, aber auch zum Beispiel, welche Drittstaaten man als sicher erklären kann, damit man Leute dahin abschieben kann. Und da spielen natürlich Syrien, Afghanistan auch eine Rolle, ja.
Abschieben in Drittstaaten, sagst du, Annabelle, und es gibt sogar noch Länder, die wollen eigentlich auch noch mehr und wollen die Asylverfahren gleich außerhalb europäischen Bodens abhalten. Das ist zwar auch nicht Teil des verabredeten Asylpakets, aber im Prinzip zeigt es, wir lösen uns schon weit davon, obwohl das noch nicht mal in Kraft ist und denken schon viel weiter, ne, auf EU-Ebene.
Das war auch eigentlich die Absicht, dass man gesagt hat, wenn wir erstmal das gemeinsame Asylsystem haben, dann lehnen wir uns nicht zurück, sondern dann gucken wir, was können wir weitermachen. Und es wäre natürlich, aber dafür muss man, glaube ich, EU-Recht ändern, muss man ganz klar sagen, dass man Leute auch aus der EU in andere Länder bringt oder wer jetzt nach Griechenland kommt, sofort in ein sicheres Herkunftsland, beispielsweise Türkei, das Nachbarland, gebracht wird und dort finden dann die Asylverfahren statt. Und wenn jemand einen positiven Bescheid bekommt, dass er Asyl bekommt, dann kann er in der Türkei bleiben. Weil es gibt natürlich das Recht auf Asyl, aber nicht auf Asyl in der EU.
In der EU, ja. Das sind sozusagen schon so ein bisschen die Trends, wenn man das so nennen kann, die Themen, die Maßnahmen, die Instrumente, die schon in Brüssel diskutiert werden, ohne dass sie schon irgendwo aufgeschrieben wären. Lass uns mal vielleicht abschließend was festhalten. Also wir könnten ewig drüber sprechen. Das ist ein wahnsinnig komplexes Buch, diese Migrationsreform. Deswegen beschäftigen wir uns ja auch hier so viel damit. Das war jetzt nur angerissen. Unsere Frage heute ist ja auch eher, viele haben vielleicht den Eindruck, das fliegt gerade alles auseinander, weil jeder Staat macht ein bisschen, was er will. Das sehen wir am Thema Schengen, also mit den Grenzkontrollen und die Reisefreiheit, die so gar nicht mehr existiert. Habt ihr das Gefühl, diese Geschichte beruhigt sich und wir kommen auf einen europäischen Weg damit? Es dauert halt wirklich nur noch einen Augenblick und es stimmt, was von der Leyen sagt. Es ist eine Zwischenphase, es wird sich alles regeln. Oder habt ihr eher die Sorge, bis dahin fliegt der Laden hier, also die EU-Asylpolitik auseinander? Wie schaut ihr drauf? Annabelle, vielleicht du jetzt mit deinem jüngsten so schönen Eindruck im sonnigen Schengen.
Ich glaube nicht, dass sich das beruhigt, wenn man sich einfach die Argumentation der führenden Politiker anguckt, der Staats- und Regierungschefs, aber auch von der EU-Kommission, dass einfach gesagt wird, ein Gefühl von Kontrollverlust, was die Bürger haben, rechtfertigt Grenzkontrollen und dass man damit sozusagen das EU-Recht ein bisschen, ich sag mal, nach hinten schiebt. So. Und ich glaube, das wird sich nicht verändern, weil das einfach ein Gefühl ist, mit dem die Politik auch spielt, was die auch hört. Und sozusagen dieses Argument, es liegen viele Vorschläge auf dem Tisch, GEAS, Drittstaatenverfahren, Herkunftsstaaten.
Listen. Hier muss ich leider einmal kurz dazwischen gehen. Achtung, Falschfahrer auf der A562 Abzweig Bonn-Süd, Bonn-Rheinaue, Bonn-Ost. Im Kreuz Bonn-Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A562 Abzweig Bonn-Süd, Bonn-Rheinaue, Bonn-Ost. Im Kreuz Bonn-Ost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort bitte. In beiden Richtungen. Und nun weiter mit dem Podcast.eu.
Ist das der höchste Wert, den wir haben? Das ist das Herzstück der Europäischen Union. Und der Preis wird dann sein, dass man in der Asylpolitik möglicherweise einige Werte herunterdimmt, dass man sich von bestimmten Standards verabschiedet, ohne sich jetzt von Werten und von Grundrechten komplett zu verabschieden. Aber man sieht ja schon an der Diskussion, jetzt um den EU-Beitritt zur Menschenrechtskonvention, dass die EU da beitritt, wo jetzt einige Länder sagen, das wollen wir nicht, weil dann würde das bedeuten, dass wir weiterhin nicht mal Straftäter, nicht mal Terroristen in Länder abschieben können, wo ihnen möglicherweise Misshandlung oder Folter oder Schlimmeres in Haft droht. Das möchte man nicht, das wird immer eine Diskussion bleiben, das sehe ich wie Annabelle, es wird in der Diskussion bleiben, da kommt jetzt keine Ruhe rein, aber ich glaube, man wird sich für diesen Weg entscheiden.
Man wird immer noch härter an der Außengrenze, also noch härter die EU schützen gegen außen, um vielleicht diesen inneren Kern, den wichtigen, zu retten, auch wenn es auch ein harter Weg wird, wie Annabelle prognostiziert.
Der Europapodcast.eu, diesmal zum 40-jährigen Schengen-Jubiläum. Alle Folgen gibt's auch immer in der ARD-Audiothek. Das politische Klima in den USA ist aufgeheizt. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Angriffe auf Politiker. Im US-Bundesstaat Minnesota hat jetzt ein Mann zwei Attentate auf Parlamentarier der Demokraten verübt und dabei zwei Menschen getötet.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Hortman war bis vor kurzem Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota. Sie und ihr Mann hinterlassen zwei Kinder. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden. Während der Großfahndung identifizierte die Polizei den Mann als 57-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sprach von einem Akt zielgerichteter politischer Gewalt. Walz, der vergangenen Herbst Vizepräsidentschaftskandidat der Demokratin Kamala Harris war, betonte, eine versöhnliche politische Debatte sei das Fundament der Demokratie. Auch US-Präsident Donald Trump verurteilte den Schusswaffenangriff von Minnesota. Solch abscheuliche Gewalt werde in den Vereinigten Staaten nicht toleriert, so Trump.
Ralf Borchardt berichtete. Für Israel ist nun der Iran zur Hauptfront geworden, Gaza nur noch Zweitfront. Rising Lion heißt die Operation von israelischer Seite. Die iranischen Gegenschläge laufen unter dem Motto Wahres Versprechen 3. Die gegenseitigen Angriffe, sie gehen auch in dieser Nacht weiter. Darum geht's jetzt in den Nachrichten und auch gleich im Anschluss.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Matthias Stürmer. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Attacken auf Teheran vorerst beendet. Derweil meldet der Iran, dass er am frühen Morgen eine neue Angriffswelle auf Israel gestartet hat. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Die Verteidigungssysteme seien in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit. Die Bevölkerung sei angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort vorerst zu bleiben. Bei vorherigen Angriffen waren im Ort Tamra im Norden Israels sowie nahe Haifa laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Umgekehrt sollen auch bei israelischen Attacken im Iran mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen sein. Außerdem trafen israelische Raketen 2 Öldepots.
Die israelische Armee hat möglicherweise auch einen Angriff auf Jemens Hauptstadt Sanaa geflogen. Das berichtet der arabische Nachrichtensender Al Arabiya. Demnach könnte ein Treffen hochrangiger Houthi-Funktionäre das Ziel des Angriffs gewesen sein. Die Houthi-Miliz ist mit dem Iran verbündet und kontrolliert im Jemen die Hauptstadt Sanaa. Nach den tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann läuft im US-Bundesstaat Minnesota eine Großfahndung. Die Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren laut Gouverneur Walz in ihrem Haus in der Stadt Brooklyn Park attackiert worden. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden zudem ein demokratischer Senator und seine Ehefrau niedergeschossen und schwer verletzt. Walz betonte, es könnten weitere Menschen in Gefahr sein. In dem Fluchtfahrzeug des verdächtigen 57-Jährigen seien entsprechende Hinweise gefunden worden. Er hatte sich als Polizist ausgegeben und auf seiner Flucht das Feuer auch auf echte Beamte eröffnet. US-Präsident Trump verurteilte die Tat und kündigte an, alle möglichen Tatbeteiligten mit der vollen Härte des Gesetzes zu verfolgen.
In West- und Norddeutschland sorgen Unwetter mit Starkregen und Gewitter für viele Feuerwehreinsätze. Besonders betroffen war der Kreis Paderborn, wo es zu fast 200 Einsätzen kam. Meistens ging es um vollgelaufene Keller und Unterführungen sowie überspülte Straßen. Es kam auch zu Stromausfällen. Die Gewitterfront zog später über den Westen Niedersachsens. Auch hier soll es zahlreiche Feuerwehreinsätze gegeben haben. Das waren die Nachrichten.